Bayern 2. Shalom.
Seit vorgestern Mittwoch haben wir den Sommer auch amtlich, deswegen jetzt Shalom Shalom zum ersten Sommer Shalom. Michael Strassmann sagt Shalom Uvracha zu einer Viertelstunde Jiddischkeit im Radio. Ich schaue auf unseren Kalender. Heute ist der 29. Sivan 5777. Seit Jahrtausenden kennen wir im Judentum verschiedene Strömungen. Für uns weiter kein Problem. Widersprüche und unterschiedliche Ansichten gehören ganz einfach zu unserem Denken und zu unserer Tradition. Heute unterscheidet man vor allem zwischen dem streng gesetzestreuen, dem orthodoxen Judentum einerseits und dem progressiven, reformierten oder liberalen Judentum andererseits. Die auffälligsten Unterschiede? Bei den progressiven, den reformierten, den liberalen Juden gibt es Rabbinerinnen. In der Synagoge sitzen Frauen und Männer zusammen und beim Gottesdienst gibt es Musikinstrumente. Bei den Orthodoxen gibt es das alles nicht. Um die ganze Sache noch komplizierter zu machen, zwischen den Orthodoxen und den Progressiven stehen die sogenannten konservativen Juden. Sie sehen sich als traditionell, aber nicht strikt orthodox. Man nennt sie hebräisch Masortim, Traditionelle. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Karlsruhe, verheiratet in den USA. Übermorgen Sonntag wird in Berlin Nitzan Stein-Kokin zur Rabbiner ordiniert. Und das zu einer konservativen, zu einer Masorti-Rabbinerin. Schon vor über 80 Jahren wurde in Deutschland zum ersten Mal eine Frau zur Rabbinerin, Regina Jonas, in Berlin. Aber Nitzan Stein-Kokin wird eben die erste Masorti-Rabbinerin sein, die hier in Deutschland ausgebildet wurde. Wenn das kein Anlass ist, dass wir hier in Shalom darüber berichten. Deswegen hat sich Bayern 2 Reporter Rocco Tiede mit Nitzan Stein-Kokin unterhalten.
Das ist eigentlich ein Wunsch, den hege ich schon seit längerem, schon gut so 15 Jahre. Das ist jetzt eine schöne Chance, nochmal mitten im Leben das zu machen, was mir so aus der Seele spricht.
Nitzan Stein-Kokin sieht sich in bester Gesellschaft. Denn in Deutschland wurde weltweit zum ersten Mal eine Frau zur Rabbinerin ordiniert. Regina Jonas im Jahr 1935. Nitzan Stein-Kokin ist sich der Traditionslinie bewusst.
Regina Jonas war Anfang 40, als sie in Auschwitz ermordet wurde. Und für mich hat es einen ganz persönlichen Bezug, weil ich auch so gerade Anfang 40 bin. Und ich hoffe, dass im Seelischen oder im Persönlichen ich in ihre Fußstapfen treten kann.
Nitzan Stein-Kokin hat 10 Semester Judaistik studiert. In den USA war sie als Lehrerin in jüdischen Religionsschulen beschäftigt. In Israel hat sie auch gelebt. Nitzan spricht also neben Deutsch und Englisch auch fließend Hebräisch. Zu ihrer Ausbildung am Masorti-Rabbiner-Seminar an der Universität Potsdam sagt sie:
Man hat Bibel- und Talmudstudium, jüdisches Gesetz und Brauchtum. Praktische Ausbildung beinhaltet Seelsorge-Seminare. Dann im praktischen Bereich wäre dann Hausbesuche, Krankenhausbesuche. Und das Liturgische eben, das fängt mit Hochzeiten, Beerdigungen an. Das hat ja noch einen pastoralen Aspekt, aber dann eben die Musik der Gottesdienste, die Modi, den Nussach, wie man auf Hebräisch sagt, wie man Tora liest. An den verschiedenen Feiertagen und am Schabbat gibt es unterschiedliche Melodien.
Wichtig sind Nitzan nicht nur koschere Speiserituale, die ebenso zur Ausbildung gehörten, sondern auch die Bedingungen, unter denen Kleidung oder Nahrungsmittel hergestellt werden.
Zum Beispiel, für mich ist Kaffee, der aus Kaffeeplantagen kommt, in denen sklavenähnliche Verhältnisse für die Arbeiter herrschen, in denen es Kinderarbeit gibt, das ist für mich nicht mehr koscher.
Die Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen liegt Nitzan besonders am Herzen. Und sie will eine Brücke schlagen zwischen Deutschland und den USA. Denn in Potsdam hat sie studiert und in Berlin wurde sie am vergangenen Sonntag zur Rabbinerin ordiniert. Und ihr Ehemann ist Amerikaner. Mit ihm hat sie lange in den USA gelebt.
Los Angeles hat die zweitgrößte jüdische Bevölkerung nach New York City. Jüdisches Leben, Synagogen, nochmal kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln, wie man sie in Deutschland gar nicht sammeln kann. Da gibt es Synagogen, die haben 2000 Leute an Yom Kippur im Gottesdienst.
Bewusst hat sich Nitzan gegen eine akademische Karriere entschieden. Auch mit Blick auf ihren amerikanischen Mann, einem Juniorprofessor für Judaistik, und auf ihre beiden schulpflichtigen Töchter. Nizan will Rabbinerin werden, weil sie einerseits die jüdischen Gottesdienste und die Liturgie wichtig findet und andererseits aktiv im Gemeindeleben mitwirken will.
So wie sich mit dem Rabbiner vielleicht für manche Gemeindeglieder oder für manche Menschen so ein väterliches Bild auftut. Manchmal wünscht man sich den Mann mit dem weißen Bart. So tut sich natürlich auch für die Rabbinerin für manche Leute sicherlich eine Mutterrolle auf. Ansonsten würde ich keinen Unterschied machen, dass es für viele Leute ein bisschen ungewöhnlich immer noch, auch im 21. Jahrhundert, eine Rabbinerin als Leitfigur zu sehen. Und ich hoffe, dass sich das wirklich bald ändert.
Zwar ist die Ordination von Frauen zur Rabbinerin seit Jahrzehnten üblich, doch in Deutschland gibt es heute nur 7 Rabbinerinnen. Viele deutsche Gemeinden tun sich immer noch schwer mit einer Frau am Toraschrein. In den USA hingegen scheinen es Rabbinerinnen leichter zu haben. Immerhin gibt es dort schon über 1000 Frauen, die als Rabbinerin arbeiten. Dazu erklärt Rabbiner Professor Walter Homolka vom Abraham-Geiger-Kolleg.
Diejenige, die sich für diesen Beruf entscheidet, muss sich darüber im Klaren sein, dass sie einen schweren Weg geht. Auf der anderen Seite gibt es viele Frauen, die sicher ihr Rabbinat als schwierig empfunden haben und immer wieder auch unter Akzeptanzproblemen leiden. Unser Ziel ist natürlich, dass das Rabbinat kein Prekariat wird, sondern dass Frauen diesen Beruf auch glücklich ausüben.
Wenn jemand reich ist, sehr reich, was sagen Sie denn da? Sagen Sie, der ist reich wie Krösus oder sagen Sie etwa, der ist reich wie Korach oder auf gut Jiddisch, Ares Rach als Keurech? Unter Juden wird wohl öfter Korach bemüht als Krösus. Wer dieser Korach ist und was er angestellt hat, das hören wir morgen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge, denn da lesen wir unsere Tora weiter. Morgen lesen wir den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 38, finden wir im 4. Buch Mose im Sefer Bamidbar. Und diese Parascha mit der Nummer 38 heißt, wie angedeutet, Korach. Korach hat erstens Geld und Korach zettelt zweitens einen Aufstand an gegen Moses, gegen unseren Moshe Rabbeinu. Korach prangert Ungerechtigkeiten an und tut so, als hätte er das Wohl des Volkes im Blick. Dabei geht es ihm nur um sich selbst und um seine eigene Macht. Somit ist uns Korach eine Warnung, nicht reinzufallen auf all die Demagogen und Volksverhetzer.
Unser Wochenabschnitt berichtet von einem Aufstand gegen Moses und seinen Bruder Aaron. Die Rebellion wird angezettelt von einem Mann namens Korach. Korach gehört zum Stamm Levi und stammt aus einer reichen und vornehmen Familie. Korachs Verschwörung hat in unserem Denken tiefe Spuren hinterlassen. Während der Wanderungen unserer Vorfahren durch die Wüste bricht verständlicherweise immer wieder Unzufriedenheit aus. Immer dann, wenn Schwierigkeiten bei der Versorgung auftreten. Viele sind sogar bereit, nach Ägypten zurückzukehren. Denn als Sklaven wurden sie wenigstens regelmäßig mit Essen versorgt. Für diese Reise zurück in die Unfreiheit wollen sie sogar einen neuen Anführer wählen. Moses und seine Leute nehmen diese Alarmzeichen zunächst nicht ernst. Der Widerstand gegen Moses fängt ja auch klein an. Später dann gelingt es Korach, größere Menschenmengen für sich zu gewinnen. Denn Korach ist ein guter Redner, ein Volkstribun, wie er im Buche steht. Die Tora spricht ganz offen über Korach und seine Bewegung. So erfahren wir gleich, dass sie die bisherige Führungsriege um Moses stürzen wollen. Ausgerechnet diejenigen, die dem Volk die Freiheit gebracht haben, sollen weg. Bis heute ist es so, dass nach einem gescheiterten Putsch die Schuldigen bestraft werden. Die Rebellen werden verurteilt als unverantwortliche Aufwiegler oder als Feinde des Volkes gebrandmarkt. Die Ordnungskräfte, deren Wachsamkeit und deren Schlagkraft werden gelobt und ausgezeichnet. Diesem Weg folgt unsere Tora keineswegs. Moses kennt die Aufwiegler um Korach und er spricht öffentlich über sie. Fürsten der Gemeinde, Glieder der Ratsversammlung, Männer von Ansehen. Durch ihre sachliche und nüchterne Darstellung warnt die Tora alle späteren Würdenträger. Seid nicht hochmütig. Übertriebene Ambitionen oder Forderungen können auch überlegte und ansonsten ganz vernünftige Leute blenden. Denkt an Korach und an sein Scheitern. Am Ende kann Korach seine Forderungen nicht durchsetzen und versinkt samt seiner Gefolgschaft im Erdboden. Vor 200 Jahren war Samson Raphael Hirsch ein bekannter und geachteter Rabbiner in Frankfurt am Main. Samson Raphael Hirsch hat die Argumente Korachs sorgfältig untersucht. Einige würden wir als chaotisch bezeichnen, andere kommen aber oberflächlich betrachtet ganz demokratisch daher. Zuerst wirft Korach dem Moses Folgendes vor: Die ganze Gemeinde besteht aus lauter Heiligen, denn der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Diese Worte von Korach kann man so verstehen, als würde das Volk überhaupt keine Führung und keine Regierung brauchen. Unter lauter Heiligen wäre nach Korachs Meinung sogar eine Basisdemokratie überflüssig. Denn er meint ja, die Struktur der Heiligen würde sich selber tragen. Korachs Argumente erscheinen hier eigentlich ganz demokratisch. Aber hören wir genau hin, was er sagt. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung Gottes? Wenn man aber doch eine Regierung benötigt, warum sollt ihr, Moses, diese Macht ausüben? Wer hat euch gewählt? Dahinter steckt doch auch der Vorwurf. Moses, wir glauben an deine göttliche Botschaft und Prophetie nicht. Wir wollen uns selber einen Führer wählen. Das ist unser Recht. Unnötig zu erwähnen, dass Korach nicht wirklich das Wohl des Volkes vor Augen hat. Korach geht es nur um sich, um seinen Vorteil und um seine Macht. Von unseren Kommentatoren wird immer wieder erwähnt, wie schnell Demokratie in Demagogie umkippen kann. Korach wollte den Israeliten etwas anderes einreden. Aber ohne Moses und seine göttliche Sendung wären unsere Vorfahren nie und nimmer aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Ohne Moses hätten die versklavten Israeliten ihr Joch niemals zerschlagen wollen und können.
Schon unsere alten Weisen haben bemerkt, wie schnell Demokratie in Demagogie umkippen kann. Deswegen Obacht, Achtung und Vorsicht vor allen, die sich volksnah geben und mit ganz einfachen Rezepten daherkommen. Joel Berger war das über den Wochenabschnitt, den wir morgen lesen, über die Parashat HaShavua, die so heißt wie der erste bekannte Demagoge, Korach. Bayern 2 mit Shalom. In etwa 6 Stunden beginnt hier bei uns in Bayern der Schabbat, denn dann ist die Sonne untergegangen. Und Sie wissen ja, kurz vor Anbruch des Schabbat zünden wir 2 Kerzen an. Das ist nicht ganz unwichtig, denn nur wenn wir alle einmal den Schabbat weisungsgemäß begehen, ist die Zeit reif für den Maschiach, für den Messias. Deswegen sind am Freitagabend unsere Lichtzündzeiten so wichtig. Unsere Simanim, hier sind sie. Unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute angezündet haben. In Salzburg bis um 20.52 Uhr, in München und in Straubing bis um 20.59 Uhr, in Pilsen bis um Punkt 21 Uhr. Regensburg 21 Uhr und 1 Minute, Augsburg 21.03 Uhr, Amberg und Weiden 21.04 Uhr, Ulm und Chemnitz 21.07 Uhr, Nürnberg, Fürth und Bayreuth 21.08 Uhr, Erlangen und Hof 21.09 Uhr, Bamberg 21.11 Uhr, Würzburg 21.14 Uhr, Frankfurt am Main 21.21 Uhr und weil mich unser Hörer Matthias Hornsteiner darum gebeten hat, in Mittenwald im Werdenfelser Land müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.57 Uhr. Übermorgen Sonntag ist in unserem jüdischen Kalender ein Rosh Chodesh, ein Monatsanfang. Übermorgen Sonntag wird aus dem Sivan der Tammuz. Wir hören uns also wieder am kommenden Freitag, dem 6. Tammuz, kurz nach 3 auf Bayern 2. Bis dahin wünschen wir einen Shavua Tov, eine gute Woche. Michael Strassmann sagt Shabbat Shalom, Uwe Morach, Gid Shabbes.